Ich habe tatsächlich noch nie in so einer altehrwürdigen Kirche gepredigt. Deswegen, wenn ich mich da manchmal im Raum von hier beschaue, ich habe eine schöne Kirche. Genau. Und ich freue mich richtig, heute Abend hier zu sein. Und ich meine, ihr wisst bestimmt alle, es wurde schon gesagt, das Thema heute ist Israel. Ich muss hier einmal kurz umbauen. So, damit ich meine Notizen auch sehen. Israel. Oder aber in der langen Form habe ich einmal Jesus, Israel und du. Oder aber was hat Israel eigentlich mit mir zu tun? Jetzt zunächst mal die allererste Frage. Wer von euch, der heute Abend hier ist, war denn schon mal in dem Land Israel? Einmal mit Handzeichen, weil ich so einen groben Überblick habe. Oh, doch einige von euch, die sich mal auf den Weg gemacht haben. Und ich habe euch so als Einstieg ein paar Bilder mitgebracht, die ich euch gerne zeigen würde. Wir können uns mal das erste Bild anschauen. Das ist, man sieht es jetzt oben nicht so ganz gut, Sonnenaufgang über der Wüste und über dem Toten Meer. Dieses Bild habe ich, oder ich habe zumindest ein ähnliches Bild gemacht. Ich weiß nicht ganz sicher, ob das jetzt das von mir ist. Das ist auf Masada, einer Festung ganz im Süden Israels. Und wir veranstalten auch Israelreisen. Ich leite eben die für junge Erwachsene. Und dort ist eben eine der Highlights, dass man morgens um 4 oder 5 aufsteht und dann dort in der Wüste auf einen Berg klettert. Es hat dann schon so 30 Grad, das heißt, man ist oben einmal ordentlich durchgeschwitzt. Aber dann sieht man genau dieses wunderschöne Phänomen, Sonnenaufgang in der Wüste über dem Toten Meer. Und ja, es macht sehr, sehr Spaß, dieses wunderschöne Land zu entdecken. Und es gibt natürlich eine Stadt, die ihr alle kennt. Da gehen wir mit dem nächsten Bild hin. Das ist Jerusalem. Ich denke mal, ihr habt bestimmt alle schon mal ein Bild von dieser goldenen Kuppel gesehen, dem Felsendom. Und direkt davor, hier so ein Ticken drunter, ist die westliche Mauer. Das ist das aktuelle Heiligtum des Judentums, weil es die letzte stehende Mauer des Tempels ist. Das heißt, man kann dort einfach hingehen, man kann dort dann auch beten. Und wenn man dann vor dieser Mauer steht, diese Steine, die dort unten liegen, das sind Steine, die schon da lagen, als Jesus zu seinen Jüngern vor dem Tempel gepredigt hat und gesagt hat, er kann das alles in 3 Tagen einreißen. Und genau, der ist schon ein großer Schatz dieses Landes, dass wir als Christen dort wandern können und einfach uns überlegen können, Jesus war hier unterwegs und dort genau darüber nachdenken können. Auf dem nächsten Bild seht ihr dann, dass dieser Felsendom gar nicht so sehr über Jerusalem thront, wie ich es mir immer vorgestellt habe, sondern der ist in einem Kessel auf einem kleinen Hügel. Deswegen, wenn man nach Jerusalem kommt, ist dieses Szenario zumindest für mich ein bisschen unterwältigend gewesen. Aber es war wunderschön, dieses Land und diese Stadt zu entdecken. Und wenn man dann durch Jerusalem läuft, dann sieht man ganz viele, auf dem nächsten Bild, ganz viele solche Juden, orthodoxe Juden. Das vermutlich habt ihr noch nie oder wenn doch sehr wenig solcher Menschen in Deutschland gesehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg leben hier fast keine Juden mehr und vor allem orthodoxe Juden sind sehr, sehr selten. Aber die sind in Israel und in Jerusalem überall. Und dann ein letztes Bild. Das ist Tel Aviv bei Nacht, eine Stadt, die noch keine 100 Jahre alt ist. Eine Stadt, wo ein Wolkenkratzer nach dem nächsten in der Wüste hochgezogen wird. Und ja, die einfach sehr besonders ist und irgendwie nichts mit diesem restlichen Land so gleich hat, sondern man fühlt sich eher wie in einer europäischen Metropole. Und es ist sehr, sehr schön, diese Stadt zu entdecken. Und sie hat auch einen wunderschönen Strand. Das sind mal so ein paar Eindrücke aus dem Land Israel. Aber jetzt möchte ich mit euch mal in die Bibel schauen zu genau diesem Thema, was hat dieses Land, was hat dieses Volk oder vielleicht sogar dieser moderne Staat eigentlich mit unserem Glauben und mit jedem von uns Einzelnen ganz persönlich zu tun. Und ich möchte euch da mal kurz mit reinnehmen, warum ich diesen Beruf hier eigentlich ausübe, weiß ich jetzt ja, 25 habe ich gesagt, mit Mitte 20 eher die Ausnahme, dass jemand für ein Israelwerk durch Deutschland tourt und Menschen irgendetwas von Israel erzählt. Wann kam ich das erste Mal mit Israel in Berührung? Als ich 15 war, haben meine Eltern gesagt, Markus, wir machen jetzt einen Urlaub in Israel. Also nur meine Eltern, und ich habe sie da gelassen. Und sie haben gesagt, wir werden nicht als Israel-Freaks wiederkommen, weil wir damals in der Familie so ein bisschen eine kleine Negativbehaftung mit Christen hatten, die so sehr Israel-Fieber waren. Genau. Meine Eltern sind nach Israel geflogen und die nächsten 3 ihrer Urlaube sind auch wieder nach Israel gegangen. Deswegen ihr Plan, er ist ein bisschen gescheitert. Sie haben mir dann auch einen Chauffeur geschenkt, also so ein Horn, wo man so reinpuschen kann. Hätte ich eigentlich mitbringen können, hätte gut mit reingepasst, glaube ich. Ich habe es tatsächlich immer noch. Und so kam ich über meine Eltern das erste Mal mit Israel in Berührung. Und ich will euch ehrlich sagen, auch bei denen fand ich das ein bisschen komisch. Und dann bin ich über einen guten Freund von mir in diesen Beruf hier hineingestolpert. Was heißt das? Das heißt, ich habe Theologie studiert und so ein Jahr vor Studiumsende habe ich über ihn einen Kumpel von ihm kennengelernt und hat gesagt, Markus, ich war Pastor, willst du meinen Beruf übernehmen? Das war eben Jugendreferent der EZR. Und irgendwie hatte ich Frieden über diesen Beruf, auch wenn ich in Israel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Ahnung hatte. Und ich habe mich dann immer mehr mit diesem Land beschäftigt. Und meine Eltern wollten mir natürlich helfen und sie haben mir ein Buch geschenkt. Das heißt, Hilfe Jesus, ich bin Jude. Das ist die Lebensgeschichte eines messianischen Juden, beziehungsweise eines Christen, der feststellt, dass er Jude ist und sich damit seinen Wurzeln beschäftigt. Ich habe dieses Buch gelesen und irgendwie hat mich diese Geschichte so gerührt. Ich habe es im Urlaub gelesen und ich dachte, ja, ich lese mal die ersten Seiten, dass meine Eltern glücklich sind. Aber ich habe das Buch tatsächlich in 2 Tagen verschlungen und habe mich dann seitdem auch noch mehr mit dem Thema Israel beschäftigt. Und ich fand es so spannend, weil man sich vielleicht am Anfang denkt, das ist doch irgendein komisches, kleines Land irgendwo im Nahen Osten, da noch am Mittelmeer. Israel ist gerade mal ungefähr so groß wie Hessen, also wirklich klein für ein Land. Und wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich fest, dass für jeden von uns Christen da voll die Chance drin ist. Eine Chance, Gott besser kennenzulernen und unseren Gott auch in den Aspekten seiner Gnade und seiner Treue ganz neu kennenzulernen, weil wir vor allem am Volk Israel sehen können, wie Gott diesen Weg mit Menschen gegangen ist. Und deswegen, wenn wir uns fragen, was hat Israel mit mir zu tun, dann ist die Antwort eine ganze Menge. Und der allererste große und wichtige Punkt ist dann eben Jesus, unser Jude, unser Messias war ein Jude. So, 2 Wörter vertauscht. Jesus, unser Messias, war ein Jude. Er war kein Christ, sondern er kam als Jude in diese Welt. Und alle seine ersten Jünger, sie waren Jude. Juden. Und deswegen lohnt es sich, sich mit diesem Volk zu beschäftigen. Und ich möchte mit euch jetzt in diese Geschichte schauen, die Gott in unsere Welt hineingeschrieben hat und in seinen großen Plan. Er beginnt ganz am Anfang der Bibel, bei Adam und Eva. Also weiter vorne kann man gar nicht anfangen. Und Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte, sie begehen die erste Sünde, die Sünde kommt in die Welt und die Menschen, sie werden aus Eden geworfen, aus dem Garten Eden. Und das bedeutet, die Menschheit ist jetzt für immer von Gott getrennt. Aber Gott sagt, hey, bei diesem Zustand soll es nicht bleiben, sondern er gibt den Ausblick. Und wenn wir ganz ans Ende der Bibel schauen, sehen wir auch diese Realität, Gott, der wieder unter den Menschen lebt. Gott, der diese Trennung überwunden hat. Und er sagt ganz am Anfang, hey, diese Schlange, die euch verführt hat, ihr Kopf soll zertreten werden. Und es war so cool, als ich mit Frank hier heute Abend das Vorbereitungsgespräch hatte, haben wir auch über den Altar gesprochen. Er hat gesagt, schau mal, ganz oben thront Jesus, der den Totenschädel, den Tod zertritt. Er hat ihn besiegt und er hat überwunden.
Amen.
Und ich möchte mit euch jetzt diese Geschichte von Israel, die genau zu diesem wichtigen Moment für uns führt, einmal entlang gehen. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen. Und ich möchte euch vorlesen aus 1. Mose 15. Als aber die Sonne sank, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham. Als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da waren ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhren. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Worum geht es in diesen paar Versen? Abraham, der Urvater des Judentums, erlebt so circa 2000 Jahre vor Christus. Er kriegt von Gott diesen Auftrag: Geh aus deinem Land, nimm deinen Besitz und zieh los, und ich will mit dir gehen und ich will dich benutzen, um Segen in diese Welt zu bringen. Dann gibt es einen Punkt, da schließt Gott einen Bund mit Abraham. Abraham muss den dann vorbereiten, er muss dazu einige Tiere schlachten, die dann entsprechend hinlegen. Und dann ist dieser große Moment. Die Sonne geht unter und Abraham weiß, ich schließe jetzt einen Bund mit Gott. Und Gott und ich, wir werden gemeinsam durch mein Leben gehen und er wird auch mit meinen Nachfahren unterwegs sein. Ziemlich wichtiger Moment, oder?
Yes.
Und was macht Abraham? Er schläft ein. Was ein toller Gläubiger, was ein toller Mensch, der mit Gott unterwegs ist. Und es ist tatsächlich für uns sehr, sehr wichtig, dass Abraham einschläft. Warum? Weil Abraham hat so überhaupt nicht die Möglichkeit, Gott irgendetwas zu versprechen. Wenn Gott diesen Bund mit Abraham schließt und Gott stellt sich vor Abraham und sagt, und ich will meinen Bund mit dir schließen, ich werde dich benutzen, ich werde dich zum Segen machen, ich werde dir und deiner Familie treu sein. Die normalste Reaktion wäre, dass Abraham sagt, und meine Familie wird dir treu sein. Und wir werden dich als unser Gott ehren und wir werden unser Leben damit zubringen, dir Ehre zu bringen. Und Gott weiß ganz genau, er arbeitet mit Menschen zusammen. Keiner dieser Menschen wird irgendetwas, das er ihm verspricht, halten können. Gott setzt diesen Bund auf und er weiß, die einzigste Seite, die ihren Teil erfüllen kann, wird immer Gott sein. Er macht einen einseitigen Bund. Er macht ein Versprechen. Er sagt, ich werde dich benutzen und egal, wie häufig du versagst, egal, wie schlimm es um dich und deine Familie steht, egal, wie sehr ihr von mir weggegangen seid, dieser Bund geht nur von mir aus und es gibt nichts, was ihr tun könnt, um aus diesem Bund wieder rauszukommen. Und das ist so ein wundervolles Versprechen, weil wenn wir in diese Geschichte schauen und es wäre auch nur ein bisschen drauf angekommen, dass wir Menschen unseren Teil tun, dann wäre Jesus vermutlich immer noch nicht in diese Welt gekommen, sondern wäre immer noch auf dem Weg. Aber wir wissen, Gott geht seinen Weg mit sündigen Menschen, mit unperfekten Menschen und er kommt an sein Ziel und er scheut sich nicht davor, uns zu benutzen, um sich selbst zu verherrlichen. Was ein tolles Versprechen und was schon mal für ein Zuspruch, auch für uns als Christen, wo wir unseren Gott nochmal ganz neu erkennen und kennenlernen dürfen. Und Gott geht seinen Weg weiter mit diesem Volk. Und also zunächst nur mit Abraham, dann macht er aus ihm eine Familie, er schenkt ihm einen Sohn und schließlich wird aus seinem Nachfahren ein ganzes Volk. Und dann schließt Gott wieder einen Bund mit ihm, diesmal in Person von Mose. Und er sagt, hey, ich gebe euch ein Gesetz, nicht um euch zu bestrafen, nicht um euch den Spaß zu verderben, aber um euch Regeln zu geben, die es möglich machen, dass ihr unter meinem Segen lebt und die es möglich machen, dass ihr mich in dieser Welt vertreten könnt, dass die anderen Völker sehen, dieses Volk ist mit Gott unterwegs. Dieses Volk glaubt an einen lebendigen Gott und er greift in das Schicksal ein. Auch bei diesem Bund ist es dann so, dass wenn Israel versagt, dass sie die Konsequenz davon tragen. Aber egal, wie sehr sie das Gesetz brechen und egal, wie tief sie in Sünde fallen, dieser erste Bund mit Abraham, er wird dadurch nicht aufgehoben werden. Und Gott versteckt auch direkt in diesem Bundesschluss mit Mose trotzdem genau diese Zusage. Weil wenn dann Mose fragt, hey, wie heißt du eigentlich, Gott? Wer bist du eigentlich? Gibt Gott unter anderem die Antwort, du sollst mich so nennen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott benennt sich nach drei sündigen Menschen. Der Herrscher von Himmel und Erde benennt sich nach drei Menschen, mit denen er seinen Weg gegangen ist, aber die alle versagt haben. Abraham, er ist der Auserwählte, der zwar loszieht auf dieses Wort Gottes, aber er hat am Ende eben nicht genug Glauben und macht zur Sicherheit noch einen Sohn mit seiner Magd. Dann gibt es Isaak, der versprochene Sohn für Abraham, aber er sagt, Gott, ich weiß es besser wie du, ich möchte aussuchen, welcher meiner Söhne gesegnet wird und welcher nicht. Und Gott setzt sich auch gegen Isaak durch und er erwählt Jakob, obwohl Isaak lieber seinen Sohn Esau genommen hätte. Und dann gibt es Jakob, und ich glaube, Jakob ist eine meiner Lieblingspersonen in der Bibel, weil er ist ein Lügner, er ist ein Betrüger und er verarscht eigentlich jeden, der irgendwie was mit ihm zu tun hat. Er klaut dann den Segen seines Vaters. Aber am Ende ringt er mit Gott und Gott bezwingt ihn und bringt ihn in sein Leben und führt ihn durch sein Leben auf eine Art und Weise, wie es nur Gott tun kann. Und nach diesen drei Menschen benennt sich Gott. Und ist auch eine Zusage an diese Familie. Weil Gott hat sich für immer an diese Familie benannt. Und deswegen würden wir heute sagen, hey, wir glauben an den Gott der Christen. Dann glauben wir auch den Gott, der sich hier nach diesen drei Juden und der sich damit auch Gott Israels genannt hat und der mit diesem Volk nach wie vor seinen Weg geht. Wenn wir den Weg Israels durchs Alte Testament noch ein bisschen weitergehen, dann kommen wir zu David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Auch wieder ein Mann, der ganz tief in Sünde gefallen ist. Und doch verspricht Gott ihm, einer deiner Nachfahren soll für immer auf dem Thron Israels sitzen. Und David wird zum Vorfahren von Jesus. Und Israel hat nachher noch viele Könige, bis schließlich alles irgendwann den Bach runtergeht und sie ins Exil kommen. Bis Israel aber ins Exil kommt, ist es so, dass sie immer wieder sündigen, Gott bringt immer wieder Gericht, aber in dem Moment, wo sie umkehren, lässt Gott sofort Gnade zu. Das heißt, wenn wir diese Geschichte entlang gehen, dann sehen wir immer wieder einen Gott, der bereit ist, Gnade und Gnade zu schenken. Irgendwann wird Israel zerstört, und Gott schenkt trotzdem einen Neubeginn. Egal, wie sehr sie versagt haben, egal, wie schief alles gegangen ist, Gott kam an sein Ziel. Er hat Jesus in diese Welt gebracht und so, wie er es angekündigt hat, die Sünde besiegt. Gott lässt sich 2000 Jahre Zeit, um seinen Messias in diese Welt zu bringen, um einen Weg vorzubereiten und um sich Menschen zu offenbaren. Und jetzt ist natürlich die große Frage für uns, was bedeutet das jetzt eigentlich? Gott kam an sein Ziel mit diesem Volk, er ist seinen Weg mit ihm gegangen, er hat seine Verheißungen erfüllt. Und einige Christen hatten dann die Idee, hey, jetzt sind die Christen das neue Volk, weil die Juden, sie haben Gott nicht erkannt, sie haben Jesus verstoßen. Und sie kamen zur These, hey, das Volk Gottes, also die Juden, die Gott einst auserwählt hatte, sie sind jetzt egal. Und wir finden aber schon in der Bibel eine Antwort darauf, weil Paulus, er schreibt drei ganze Kapitel in seinem Römerbrief darüber, dass das eben nicht so ist. Er schreibt, hey, wenn Gott jetzt die Juden verworfen hätte wegen ihrer Unkenntnis, warum wäre er überhaupt diese 2000 Jahre mit ihnen gegangen? Hey, wenn er sie jetzt verworfen hat, könnten dann nicht wir als Christen auch einfach verworfen werden? Was bestätigt uns diese Treue Gottes und dass sie etwas wert ist, wenn er dieses Volk, das er auserwählt hat und dem er sich versprochen hat, wenn er es jetzt einfach weggibt? Und Paulus schreibt, hey, Gott ist treu. Er hat mit diesem Volk diese Bünde errichtet, diese Verträge festgemacht und er wird sie einhalten. Und er verspricht, hey, Gott ist mit diesem Volk noch nicht am Ende und ist auch ein Versprechen an uns Christen, dass wir Gott weiterhin am Wirken sehen und dass wir seine Treue wirklich vor unseren Augen einfach in dieser Welt erleben dürfen. Gleichzeitig verwendet Paulus auch dieses Bild vom Olivenbaum. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber er sagt, schau mal, dieses Volk Israel ist wie ein edler Olivenbaum. Gott hat 2000 Jahre lang sich Zeit genommen, um diesen Baum wachsen zu lassen, um ihn zu pflegen, um ihn zu züchten. Und jetzt nimmt er uns, die Heiden, als wilde Ölzweige und bringt uns so hinein in sein Heil, indem er uns, wie Paulus nennt es dann, einpfropfen, in diesen Olivenbaum mit hinein nimmt. Gott hat diesen Prozess 2000 Jahre lang genommen und hat uns dann aus Gnade mit hineingenommen und es war von Anfang an sein Plan. Paulus schließt diese drei Kapitel mit diesem wunderschönen Gedanken. Schaut mal, die Juden, sie wurden verwendet, um den Messias in die Welt zu bringen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Die Heiden, ihnen wurde der Messias gebracht und jetzt verwendet Gott sie, damit die Juden ihren eigenen Messias wieder erkennen. Und warum tut Gott das? Weil am Ende kann sich niemand über den anderen erheben. Niemand kann sagen, er ist gerettet, weil er es verdient hat, sondern alle sind aus Gnade errettet. Alle brauchen Jesus und alle sind auf Gott angewiesen. Ich möchte euch noch diesen kurzen Ausblick in die heutige Zeit geben. Ich habe vorhin gesagt, Israel heute, wir haben einmal dieses Volk in der Bibel, wir haben dieses Land, das sie dann irgendwann bewohnen und wir haben heute auch einen Staat, der genau diesen Namen trägt. Und ich möchte euch zum einen mitgeben, das wirklich Spannende ist, der Großteil der Juden heute ist immer noch oder sind immer noch die Nachkommen von den Juden aus der Bibel. Es gibt kein Volk, dass seine Identität als Volk und als Religion so lange bewahrt hat, durch die Jahrtausende getragen hat. Und zum Staat Israel ist es wichtig zu sagen, dass wir glauben, dass es ein Staat ist, den einerseits Gott schenkt und benutzt. Ein Staat, den er benutzt, um immer noch seine Treue zu zeigen, seine Fürsorge und dass er immer noch nach diesem Volk schaut. Andererseits ist es natürlich trotzdem ein Staat, der von Menschen geführt wird, von Menschen, die, und das hat uns die Geschichte von Israel gezeigt, und jeder, wenn er in sein eigenes Leben schaut, auch weiß, die unperfekt sind und die ganz arg die Hilfe Gottes brauchen. Und deswegen ist uns ein Anliegen, diese Menschen zu segnen und ihnen ein lebendiges Zeugnis zu sein, weil es genau dieser Gedanke von Paulus war, den Juden an uns selbst ihren eigenen Messias zu zeigen. Und ich möchte nochmal ganz zum Abschluss auf diese Frage vom Anfang zurückkommen. Was hat das mit jedem Einzelnen von uns zu tun? Ich glaube, dieser eine Gedanke, der mir ganz besonders wichtig ist, ist dieses Israel als Zeichen der Treue Gottes. Als Zeichen, dass Gott, egal wie häufig die Menschen versagt haben, egal wie häufig sie in Sünde gefallen sind, dass er immer an sein Ziel kam. Keine
keiner dieser Fehler, den dieses Volk begangen hat, war groß genug, um Gott irgendwie ins Wanken zu bringen und um seinen Plan irgendwie zu gefährden. Und gleichzeitig auch dieses Wissen, durch sie sind wir gesegnet und wir können dankbar sein, weil wir durch sie Gnade Gottes zu uns gebracht bekommen haben. Das ist nichts, wofür sie etwas können, das hat Gott getan, aber er hat sie eben als sein unperfektes Werkzeug benutzt. Und deswegen hat er auch gesagt, hey, wir sollen für diese Menschen beten, dass sie ihn erkennen und dass er sich ihnen offenbart. Und damit möchte ich jetzt schließen, dass wir das direkt praktisch tun. Und ich möchte euch einladen, dass ihr alle aufsteht und zu zweit zu dritt zusammengeht. Und wir einfach 2 bis 3 Minuten zusammen beten für Israel, für die ganze Region Nahe Osten, dass Gott sich offenbart als Friedefürst und dass diese Menschen ihn kennenlernen dürfen.